Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Preview-Sendungen 2026, 2027, das zweite Team. Und in der heutigen Ausgabe geht es um die Buffalo Sabres. Die Buffalo Sabres, die hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Saison in der letzten Spielzeit. Erstmals nach 15 Jahren die längste Playoff-Durststrecke in der Geschichte der NHL haben die Buffalo Sabres wieder die Playoffs erreicht und das nicht nur knapp und als Wildcard-Team, sondern mit 50 Siegen, 109 Punkten. Insgesamt Platz 1 in der Atlantic Division. Und auch in den Playoffs ging es erstmal gut weiter. Sie haben die Runde 1 gegen die Boston Bruins in 6 gewonnen. Dann die Montreal Canadiens zumindest in ein siebtes Spiel nochmal gezwungen und am Ende eben verloren. Aber wenn man sich, wie gesagt, die anderthalb Jahrzehnte vorher angeschaut hat, dann war das eine wirklich erfolgreiche Spielzeit für die Buffalo Sabres. Was waren die Gründe dafür, dass sie so gut gespielt haben? Sie waren bei den eigenen Toren auf Platz Nummer 5, also eine gute Offensive. Sie waren auf Platz 10, was die Verteidigung betrifft. Corsi-Wert war mittelmäßig, auch Expected Goals. Also bei den Advanced Metrics, da waren sie eher ein Team, was nicht so gut drauf war. Schussquote, da lagen sie auf Platz 5 und auch bei der Fangquote, zumindest was 5 gegen 5 und die reguläre Saison betrifft, da waren sie mit Platz 8 auch noch ganz gut unterwegs. Special Teams überraschenderweise ein bisschen umgekehrt zu dem, was bei 5 gegen 5 der Fall war. Das Powerplay, das war nicht gut, das lag nur auf Platz 19 in der Liga, dafür war das Unterzahlspiel immerhin das viertbeste in der NHL und tatsächlich waren sie bei der Lieblingsstatistik, den Face-Offs, das schlechteste Team insgesamt in der Liga. Die individuellen Zahlen der Spieler, die waren teilweise auch richtig, richtig gut. Tage Thompson, das war der Topscorer, 40 Tore, 81 Punkte. Dazu gab es noch 33 Treffer von Alex Tuck, aber ein Vorteil der Buffalo Sabres war vor allem, dass sie sehr, sehr ausgeglichen waren, dass es viele Spieler gab, die eben entsprechend auch dort gescored haben. Es waren insgesamt 13 mit 10 Toren, 5 immerhin noch mit 20 oder mehr. Also da schon zum Beispiel im Vergleich zu den Winnipeg Jets, die ich gestern genannt habe, sehr gut vorne, aber eben dann auch die entsprechende Tiefe. Insgesamt, was das Team betrifft, ne, nochmal Tage Thompson, Alex Tuck, die ragten da so ein Stück weit heraus, aber dann eben auch zum Beispiel Spieler wie Josh Doan, Jack Quinn, Jason Zucker mit jeweils 20-plus Treffern. Das ist schon relativ ordentlich. Dazu Bo Byram mit 11 Toren, Matthias Samuelsson mit 13 Treffern und Rasmus Dahlin ragt raus aus der Defensive mit 19 Toren und er auch der zweitbeste Scorer mit 74 Punkten insgesamt. Also das zeigt auch, dass die Defensive ebenfalls dann auch sehr gut beim Goalscoring unterstützt hat. Tja, was hat das Management da draus gemacht? Da muss man erstmal sagen, das Management, das hat auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass die Sabres überhaupt diesen Weg eingeschlagen haben. Jarmo Kekäläinen, der wurde während der Spielzeit General Manager und es war ja tatsächlich so, wenn man sich das Ganze nochmal betrachtet, die Sabres waren im Grunde so gestartet wie in den 15 Jahren vorher, mehr oder weniger immer, oder 14 Jahre vorher, mehr oder weniger immer. Sie hatten einen Rekord von 11, 14 und 4. Sie waren das schlechteste Team in der Eastern Conference. Und im Prinzip wartete man so ein bisschen darauf, dass auch Lindy Ruff von seiner Position entbunden wird und dass dann eben gesagt wird, okay, wir suchen uns einen neuen Coach. Manager, ja, war ein Punkt, aber mit einem Managerwechsel reißt du normalerweise nicht das Ruder während einer Saison herum. Jetzt will ich auch nicht sagen, dass Jarmo Kekäläinen an sich derjenige war, der da entsprechend dafür gesorgt hat, dass dann diese Trendwende kam und dass sie dann zum Beispiel eben auch 10 Spiele, 13 Spiele hintereinander gewonnen haben, dass sie da eben dann sehr, sehr gut unterwegs waren, die Sabres. Es war einfach ein Signal so ein bisschen von außen nochmal, dass einfach jetzt die größte Position unter dem Besitzer verändert wurde. Und das hat anscheinend dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass das Team vielleicht etwas befreiter agieren konnte. Zu Lindy Ruff muss ich sagen, den hatte ich auch entsprechend unterschätzt. Ich war auch damals, als er kam, relativ skeptisch, weil ja auch seine letzten Trainerstationen vorher nicht so super geendet sind. Und ich hatte mir einfach nicht vorstellen können, dass er jetzt nach so langer Zeit immer noch derjenige ist, der in Buffalo erfolgreich spielen kann, zumal ja auch die Zeiten, wo er mit den Teams wirklich gut war, auch von der Liga her etwas anders waren. Also das waren ja dann auch komplett andere Teams, was eben auch die Spielweise betrifft. Aber er hat einen richtig guten Job gemacht, vor allem dann in der zweiten Hälfte der Saison. Klar kannst du jetzt sagen, sie waren ein bisschen favorisiert vielleicht gegen Montreal und haben die Serie verloren, wobei die Canadiens, glaube ich, 3 Punkte weniger hatten. Also das war jetzt auch nicht so von der Leistung her, dass das ein riesiger Unterschied war zwischen den beiden Teams in der zweiten Runde. Was ist passiert im Sommer? Jede Menge, würde ich mal sagen. Also Buffalo sicherlich eines der Teams, was viel am Kader herumgeschraubt hat. Das überrascht natürlich erstmal so ein Stück weit, weil man ja sagen muss, lange Zeit nicht in die Playoffs, dann kommst du in die Playoffs und dann würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, in der normalen Situation, dass man dann nicht so viel am Kader verändert, sondern dass man versucht, so ein Stück weit punktuell Dinge zu ergänzen. Es hat aber natürlich Gründe, warum es Veränderungen gab. Allen voran Alex Tuck, den hatte ich eben schon erwähnt, war der zweitbeste Torjäger mit 33 Toren in 79 Partien, 66 Punkte insgesamt, das war die Zahl, die ich da genannt habe. Der war auch das Jahr davor mit 36 Toren sehr zuverlässig, hatte auch in seinen 5 Jahren in Buffalo noch eine zweite Spielzeit mit 36 Toren, also jemand, der zuverlässig 30 plus Tore erzielen kann und der natürlich ein absoluter Leistungsträger war. So, er ist aber jetzt weg. Er ist in Washington. Dann ist Bo Byram in Chicago zusammen mit Jordan Greenway. Devin Levi ist in Edmonton. Michael Kesselring ist bei den San Jose Sharks. Anton Wahlberg ist in Anaheim. Tanner Pearson ist aktuell noch Unrestricted Free Agent, genauso wie Logan Stanley. Luke Shen ist in Vancouver. Zach Jones ist in Utah. Und David Kempf ist schließlich zurück in Tschechien. Das waren die Abgänge bei den Buffalo Sabres, jede Menge, und auf ein paar dieser Personalien werde ich dann auch noch eingehen. Bei den Zugängen, da ist Olin Zellweger von den Anaheim Ducks gekommen, Louis Crevier von den Chicago Blackhawks, Connor Sherry, der hat zuletzt für die New York Rangers gespielt, Dennis Gilbert in Ottawa unterwegs gewesen und Zach Funk, der kam von den Washington Capitals. Ich habe es erwähnt, Playoffs wurden erreicht von den Sabres. In der Hauptsache war natürlich eine sehr, sehr gute Offensive dort eben entsprechend der Grund. Und auf der Torhüterposition, da hatten sie eine durchaus interessante Aufteilung, denn oft hat man ja jetzt in der NHL so dieses Kollektiv, oft 2 Torhüter. Tatsächlich war es bei den Buffalo Sabres so, dass mit Alex Lyon, Ukko-Pekka Luukkonen und Colton Ellis 3 Torhüter vergleichsweise viel gespielt haben, also Lyon und Luukkonen fast identisch mit 36 und 35 Spielen und Colton Ellis immerhin auch noch mit 16 Partien. Das lag aber auch daran, dass sich Ukko-Pekka Luukkonen kurz vor Olympia verletzt hatte und dann eben entsprechend ersetzt werden musste. Wenn man sich die Zahlen anschaut in der regulären Saison, dann waren sie da auch relativ ähnlich unterwegs, was Gegentorschnitt, was auch die Fangquote betrifft bei den 3 Torhütern, also da gab es nicht so den riesigen Unterschied. Auch in der regulären Saison bei den Advanced Metrics, also Expected Goals, oder beziehungsweise Goals Save Above Expected, da lagen Alex Lyon und Ukko-Pekka Luukkonen mit jeweils plus zweistelligen Werten, einmal plus 12,6 und plus 10,5, auch gut platziert. Das war Platz 11 und Platz, wo habe ich ihn jetzt? Platz 17, was die Torhüter in der NHL betrifft. Also für ein Torhüter-Duo schon eine gute Kombination. Ein bisschen ein Problem gab es in den Playoffs, denn da haben beide Torhüter nicht so an ihre Leistungen in der regulären Saison anknüpfen können. Und das Problem war vor allem auch, dass sie sehr schwankend gespielt haben und deswegen lagen dann beide mit plus 0,2 auch sehr, sehr nah beieinander. Auch da war es wieder quasi eine 1A, 1B-Lösung. Alex Lyon hat ein bisschen mehr gespielt, aber im Grunde war es da auch schon so, dass Lindy Ruff relativ schnell dann auch die Torhüter ausgetauscht hat während der Partien. Da gilt es natürlich in der neuen Saison ein bisschen Stabilität zu schaffen. Das heißt also, dass dieser Wechsel, der wahrscheinlich auch weiterhin stattfinden wird zwischen vor allem dann Lyon und Luukkonen, dass das funktioniert und dass sie beide ihren Rhythmus behalten. Man kann natürlich auch sagen, dass mit Colton Ellis auch noch jemand dazukommt, wo vielleicht auch das Interesse da ist, von den Sabres ein bisschen rauszufinden, was er denn ist. Ist er Teil der Zukunft? Also trennt man sich vielleicht irgendwann von Alex Lyon? Oder aber ist er eher jemand, wo man sagen muss, okay, nee, das passt jetzt nicht und dauerhaft ist er als NHL-Torhüter für uns nicht gut genug. Das ist sicherlich etwas, was dann eben entsprechend auch von dann Jarmo Kekäläinen perspektivisch beantwortet werden muss. Apropos Jarmo Kekäläinen, das sei auch noch erwähnt, wenn wir jetzt über Veränderungen reden, auch bei den Buffalo Sabres. Im Moment haben sie 5,1 Millionen noch an Salary Cap Space. Sie haben einige Spieler in der Offseason noch unter Vertrag genommen, zum Beispiel einen Zach Benson, also einen Vertrag verlängert. Der kriegt einen hochdotierten Vertrag, 7,5 Millionen für die nächsten 7 Jahre. Da ist, glaube ich, die Hoffnung, dass er sich irgendwann in der ersten Reihe festspielt und eben ein bisschen von dem, was Alex Tuck beigetragen hat, zum Erfolg der Sabres übernehmen kann. Peyton Krebs hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen für 4,5 Millionen pro Saison. Das ist passend für das, was er bringt. Hatte eine Karrierebestleistung, was die Punkte betrifft, 39 Punkte. Hat alle 82 Spiele gemacht, ist sehr vielseitig einsetzbar. Und ja auch noch jemand, der erst jetzt in vielleicht seine besten Jahre hineinkommt. Und dann haben sie noch ganz interessant Beck Mellenstein für 6 Jahre verpflichtet. Das klingt erstmal viel, was die Zeit betrifft. Ja, allerdings ist das unter 3 Millionen und dann glaube ich auch ein Vertrag, wenn es dann doch nicht funktionieren sollte und er in den Bottom Six irgendwie dann nicht so spielen kann, wie sich das die Sabres vorstellen, dann kann man diesen Vertrag sicherlich auch noch einfacher abgeben. Das also auch mal so zum bisschen zum Thema Salary Cap und wie sieht denn da die Lage aus? Was Nachwuchsspieler betrifft, da solltet ihr euch auch weiterhin den Namen Konsta Helenius merken. Der hat in der vergangenen Saison schon mit reingeschnuppert, hat auch in den Playoffs dann in 4 Spielen 2 Tore erzielt und der wird sicherlich jemand sein, der jetzt in der neuen Saison am Anfang auch im Kader zu finden sein wird und sich dann hoffentlich aus Sicht der Buffalo Sabres festspielen kann. Ist ein Erstrundenpick von 2024, ein junger Spieler, auch mit Finnland schon einiges gespielt und erreicht. Also da ist schon Potenzial da bei ihm, auch sofort dann wieder etwas zu ergänzen, was ihnen vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist mit der Personalie Alex Tuck. Einmal über die Reihen geschaut, wie sortiert sich das Ganze gerade im Moment bei den Buffalo Sabres. Hier haben sie als erste Reihe Jiri Kulich, Tage Thompson und Zach Benson. Thompson, habe ich erwähnt, ist einfach jemand, der mit zu den absoluten Superstars in der NHL gehören kann. Vielleicht auch mittlerweile so ein kleiner Exot. Sehr groß, sehr torgefährlich. Das ist ein Prototyp für einen Power Forward der neueren Art, würde ich mal so sagen, etwas moderner vielleicht als früher einen Eric Lindros oder sowas, ein Spielertyp, aber auch wirklich jemand, der mir sehr, sehr gut gefällt. Zach Benson habe ich eben schon erwähnt, auch ein Cornerstone jetzt in Zukunft für die Buffalo Sabres. Zweite Reihe, Josh Norris, Josh Doan und Noah Ostlund. Und bei Norris ist einfach nur wichtig, dass er gesund bleibt. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der da immer so am meisten Sorgen macht. Die dritte Reihe, Konsta Hellenius, Jack Quinn und Jason Zucker. Auch das ist etwas, wo man sagen muss, mit Hellenius eben einen frischen, jungen Spieler mit dabei. Jason Zucker eher der Veteran. Also das passt auch für mich so ein bisschen von der Zusammenstellung. Und hinten haben sie jetzt hier aktuell Ryan McLeod, auch vielseitig, Beck Mellenstein und Peyton Krebs eben auch erwähnt, was den Vertrag betrifft. Auch das ist insoweit etwas, wo ich sage, da passen die Reihen. Sie haben auch dann so ein paar Spielertypen, wo man sagen muss, Benson und Doan, die sind auch nicht einfach zu bespielen für die Gegner. Die gehen auch mal unter die Haut, die sorgen auch mal dafür, dass du ein bisschen frustriert bist, dass du da eben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dich auf eine Art revanchierst, das haben wir auch gesehen, die dann nicht so besonders sinnvoll ist, also dass der Gegner da dann Strafzeiten kassiert, also da auch Spielertypen verschiedenster Varianten von, ich sag mal, braver Superstar bis eben dann zu eklig bespielendem Rollenakteur. Hinten in der Verteidigung, Samuelsson habe ich schon gesagt, mit vielen Toren, auch überraschend vielen Toren in der letzten Spielzeit. Rasmus Dahlin ist natürlich quasi das Kronjuwel dieser Verteidigung. Er war im letzten Jahr in der Final Nominierung für die Norris Trophy, also Norris Trophy Finalist. Und er wird irgendwann in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch mal eine Norris Trophy gewinnen. Also zumindest jemand sein, der irgendwo immer in den Top 3, Top 5 Verteidigern mit dabei sein wird. Der ist auch erst 26, denkt man vielleicht auch nicht. Ist ja auch schon ein paar Jahre mit dabei. Zweite Verteidigerpaar, Owen Power, Louis Crevier. Sicherlich sehr interessant, Crevier, weil der aus Chicago kam im Bo Byram Trade und da habe ich ja dann auch gesagt bei dem Trade, dass die Buffalo Sabres im Prinzip jetzt natürlich Bo Byram nicht 1:1 ersetzt haben direkt, aber sie haben mit Crevier jemanden, der sehr groß ist, der auch spielen kann, also auch Erfahrung hat in der NHL, nicht ein absoluter Neuling. Plus sie haben ja noch dazu dann eben entsprechend auch den Draft-Pick bekommen, den Nummer 4-Pick, und den haben sie natürlich dann auch für einen Spieler genutzt, der ebenfalls in der Defensive agieren kann. Daxon Rudolph, da würde ich jetzt nicht erwarten, dass der in der nächsten Saison reinkommt, aber ist auch ein Rechtsschütze als Verteidiger. Also da das, was sie eben bekommen haben von Bo Byram, sehr, sehr gut eingesetzt. Und dritte Verteidigerpaar, Olin Zellweger und Connor Timmins. Zellweger auch wieder jemand, der in Anaheim so ein bisschen aussortiert wurde. Weiß ich nicht, ob sie sich jetzt vielleicht sogar wünschen würden, dass man ihn behalten hätte. Aber auf jeden Fall auch da wieder clever, finde ich. Hat nicht gepasst bei seinem alten Verein und jetzt in Buffalo die Möglichkeit, vielleicht auch etwas andere Matchups zu haben. Dritte Verteidigerpaar, tendenziell eher einfachere Matchups. Vielleicht hilft das auch ihn so ein bisschen noch weiter nach vorne zu bringen und so einen kleinen Schub zu geben, und auch er kann sich dann nochmal ein Stück weit entwickeln. Also auch da, das gefällt mir soweit gut, was die Buffalo Sabres in der Verteidigung gemacht haben. Es ist aber auch kein Riesenunterschied zum Vorjahr und vielleicht sogar, wenn man es jetzt insgesamt sieht, erstmal ein bisschen ein Rückschritt, weil Bo Byram natürlich etablierter war und man wusste, was man von ihm bekommt. Crevier und Zellweger können auch vielleicht nicht funktionieren und dann gibt es ein Problem bei den Buffalo Sabres. Torhüter-Position will ich nicht groß drauf eingehen, habe ich ja schon drüber gesprochen. Ich erwarte erstmal die 2-1-B-Lösung, Lukonen und Alex Lyon, aber da kann dann eben Alice auch das ein oder andere Mal mit reinrutschen und als dritter Torhüter auch seine Spiele bekommen. Das also zum Line-Up der Buffalo Sabres. Und es gibt ja in diesem Jahr für mich die zwei großen Punkte, die ich für jedes Team euch beantworten bzw. nennen möchte. Der eine ist die wichtigste Storyline. Da würde ich persönlich sagen, Wie gelingt es den Buffalo Sabres, die Lücke, die Alex Tuck gerissen hat, zu füllen? Das betrifft zum einen seine Produktion auf dem Eis. Da haben wir über 30 bis 40 Tore geredet. Da ist er jemand, der groß war, der physisch war, der auch vorne eben bei den Line Rushes gut mitgespielt hat. Aber natürlich auch seine Rolle in der Kabine, beziehungsweise auch in Buffalo selber. Er war ja so ein Local Player, das heißt also, er hat auch viele Aufgaben übernommen, die eben dann auch anfallen für die Spieler, wenn es um Events geht, wenn es um Marketing geht, wenn es um Fanpflege dann auch geht, Sponsorentermine. Das sind alles Dinge, wo ein Alex Tuck natürlich auch mit seinem Alter sehr, sehr viel auch geholfen hat und auch den anderen ein paar Aufgaben, ja, ich will nicht sagen weggenommen hat, sondern im Gegenteil dafür gesorgt hat, dass sie eben vielleicht sich eher aufs Eishockey konzentrieren können und nicht unbedingt auf das Drumherum. Das fehlt jetzt. Das ist etwas, ne, wo man auch sagen muss, natürlich auch dann in der Kabine seine Qualitäten als jemand, der auch dann über die verschiedenen Wege, die er schon gegangen ist, auch ein Team wie Vegas erlebt hat, dass er da viel Erfahrung auch in der Kabine vermittelt hat. Und das sind alles Dinge, die jetzt bei den Buffalo Sabres nicht mehr da sind. Also der Spieler, aber auch die Führungspersönlichkeit, das muss jetzt aufgefangen werden. Und das wird für mich einer der Schlüssel sein zur Saison der Buffalo Sabres. Und da kommen wir dann auf die zweite Frage und den zweiten Punkt, Erfolgsmaßstab. Was würde eine Saison der Buffalo Sabres erfolgreich machen? Ich habe es jetzt beim letzten Mal so gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht kein schlechter Weg, dass ich sage, was ist eine erfolgreiche Saison? Was wäre eine durchschnittliche Saison? Und was wäre eine Saison, die dann als Fehlschlag gelten muss? Eine erfolgreiche Saison wäre für mich die erneute Playoff-Teilnahme. Ich erwarte nicht, dass die Buffalo Sabres wieder um die Spitze in der Atlantic mitspielen. Das wäre das super, super Szenario, denn man darf ein paar Dinge nicht vergessen. Die Playoff-Teams im letzten Jahr in der Division, das waren 5 insgesamt. Also Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Boston, Ottawa. Das waren die 5. Von den 3, die sich da nicht qualifiziert haben, da kann man fest mit den Florida Panthers wieder rechnen, denn die hatten ja viel Verletzungsprobleme, haben an der Torhüterposition ein bisschen geschraubt und wollen jetzt natürlich wieder in ihrem Title-Window sehr, sehr erfolgreich sein. So, dann haben wir die Maple Leafs, die im letzten Jahr sehr abgestürzt sind. Die haben einen neuen Coach, die haben einen neuen General Manager. Auch die haben ihren Kader verändert. Und ich würde da auch behaupten, dass sie eher wieder in Richtung Playoffs, Playoff-Bubble mit reinrücken. Und bei den anderen Mannschaften ist es jetzt nicht unbedingt so, dass mir da ein Team einfällt, was sich extrem verschlechtert hat. Detroit, aufgrund der Situation außerhalb des Eises sicherlich, es ist da jetzt auch nicht so viel passiert, dass der Kader extrem verbessert und aufgepumpt wurde, noch von Steve Yzerman und jetzt von seinem noch nicht vorhandenen Nachfolger sowieso nicht. Das heißt also, es gibt wenige Teams oder ich sehe wenige Mannschaften, die schlechter geworden sind. Ich sehe, dass Florida und Toronto, also Florida auf jeden Fall besser geworden ist, Toronto zumindest anders dann aufgestellt ist. Und das macht es natürlich ungleich schwerer für die Buffalo Sabres, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Alex Tucks Situation habe ich genannt, Torhüter-Situation ist auch so ein bisschen vage. Und es sei nochmal dran erinnert, natürlich klar, am Ende der Saison steht Playoff-Qualifikation, eine Runde gewonnen und knapp ausgeschieden in der zweiten Runde. Nur zur Wahrheit gehören eben auch diese ersten 25 Partien und da sah es nicht so besonders gut aus und manchmal, wie sich das dann in der Negativspirale verselbstständigt, ist auch so ein Lauf, wo ein Team heiß läuft, etwas, was so ein bisschen auch Probleme, die da sind, kaschiert. Also, ich würde sagen, erfolgreiche Saison für die Buffalo Sabres wäre die erneute Playoff-Qualifikation. Da würde ich sie einsortieren, realistisch zwischen 3 bis 6 irgendwo in den Dreh. Bei den Playoff-Qualifikationen müsste es dann ja 3 bis 5 sein. Ich würde die Saison als akzeptabel bezeichnen, wenn man sagt, sie sind wieder im Rennen um die Playoffs und verpassen die Playoffs dann knapp. Das ist natürlich wieder schmerzhaft, Aber wenn du dann vielleicht eben andere Mannschaften hast, wo nochmal jemand heiß läuft, besondere Situation, keine Ahnung, Austin Matthews schießt wieder an die 70 Tore, die Leafs überholen so ein bisschen, Bobrovsky spielt eine überragende erste Spielzeit in Toronto, das wäre sowas, dann wird Buffalo von denen überholt. Ich habe es erwähnt, Montreal war nicht weit weg, Tampa war nicht weit weg, dann rutschst du vielleicht unglücklich auf Position 6. Das würde ich auch noch als akzeptabel sehen. Was ein absoluter Fehlschlag für mich wäre, eine Saison, wo sie wieder frühzeitig rausrutschen, wo der Start schlecht ist. Auch das erwarte ich zum Beispiel jetzt, diese Lernkurve, dass sie nicht dieses Loch am Anfang haben und irgendwo am Ende der Tabelle sind, sondern dass sie wirklich von Anfang an regelmäßig Punkte sammeln. Nochmal, heißt nicht, dass sie vorne mitspielen, heißt für mich aber, dass sie sich irgendwo in der Mitte der Division bewegen, um die Wildcard-Plätze herum, insgesamt in der Eastern Conference. Wenn das nicht gelingt, wenn sie frühzeitig da rausrutschen, dann ist das für mich natürlich ein Fehlschlag. Und klar, Torhüter-Position habe ich immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch zusammenbricht, weil die beiden ja auch noch nicht lange sehr zuverlässig gespielt haben. Also das sind so meine Erwartungen an die nächste Spielzeit für die Buffalo Sabres. Realistisch, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, die laufen auf 5 ein und dann abhängig von der anderen Division ist es eine Wildcard oder sie sind eben raus aus den Playoffs. Viel mehr würde ich ihnen tatsächlich aufgrund der Division-Konstellation da nicht zutrauen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Schreibt es mir per E-Mail info@sportpassion.de oder aber eben über die Social-Media-Kanäle. Und natürlich schreibt mir auch zum Format dazu, wie die Vorschau-Sendungen in diesem Jahr gestaltet sind. Es ist nicht komplett anders als in den Vorjahren, aber mit diesen beiden Punkten von, ich glaube, Sebastian war es vorgeschlagen, habe ich da so ein bisschen am Ende auch ein paar andere Themen mit dabei und einen anderen Fokus. Wenn euch das gefällt, sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne Bescheid sagen. Da freue ich mich immer über Feedback. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch als Zusatzfolge nach dieser Folge das Interview mit Ukko-Pekka Luukkonen von der European Players Media Tour geben. Das ist komplett in Englisch gehalten und deswegen werde ich das Ganze dann als separate Folge veröffentlichen. Und die könnt ihr euch dann eben entsprechend runterladen, wenn ihr euch das auch noch mit anhören möchtet. Und dann gibt es natürlich noch das nächste Team. Weiterhin dürft ihr da auch Vermutungen anstellen und raten, warum ich denn diese Reihenfolge habe, beziehungsweise auf welcher Statistik, auf welchen Werten diese Reihenfolge denn beruhen könnte. Wir hatten angefangen mit Winnipeg, heute waren die Buffalo Sabres das Thema und es geht weiter in der nächsten Ausgabe mit dem Utah Mammoth. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.